Du hörst Pissy, den Podcast des Missy Magazin. Für Pissy sprechen wir mit spannenden Gästinnen über alles, was uns in Pop, Politik und Feminismus bewegt. In jeder Folge mit einem neuen Schwerpunkt. Herzlich willkommen zu Pissy, dem Podcast des Missy Magazin, live vom Blank Spaces Festival in Mönchengladbach. Wer jetzt noch nicht wissen sollte, wo oder was Mönchengladbach ist, bleibt einfach dran, denn über den Aktivismus meiner beiden Gästinnen werden wir diese Stadt noch besser kennenlernen können. Gemeinsam möchten wir heute über Solidarität sprechen, alte Kämpfe in neuen Räumen und über feministischen Aktivismus außerhalb der großen urbanen Ballungszentren. Mein Name ist Ulla, ich bin Teil des Missy-Teams. Und das Festival, das uns heute hostet, verhandelt Fragestellungen rund um urbane Praxen, wie Kreativschaffende Teil von Stadtentwicklung sein können und warum Städte dringend Impulse von Kreativen, Partizipation und Vielfalt brauchen, um lebenswert zu bleiben. Und wir drei erweitern das heute und fragen, warum brauchen Städte feministischen Aktivismus, um lebenswert zu sein und zu bleiben? Und das wiederum ist natürlich keine Frage, sondern eine Aussage. Das alles besprechen wir in einer Zeit, in der die Kulturförderung und die Arbeit von NGOs in Deutschland massiv unter Druck steht. Viele Projekte aus dem sozialen Bereich und aus dem Kultursektor haben durch Kürzungen ihre Finanzierung in den letzten Monaten bereits verloren. Andere stehen vor dem Aus. Und Errungenschaften wie zum Beispiel der Kulturpass für junge Leute, ein Prestigeobjekt unserer alten Staatskulturministerin, das den Zugang zu Kultur für Jugendliche ermöglichen sollte, werden in Zukunft nicht weitergeführt. Also wir verlieren auch gerade Dinge, die wir uns schon erkämpft hatten. Und das alles mit einer Bundesregierung, die den ehemaligen Weltherausgeber Wolfram Weimer zum Kulturminister gemacht hat und sozusagen uns in der Kulturszene mit einem Menschen konfrontiert, dessen Bezug zur Kultur zwar sehr unklar ist, dessen ideologische Positionierung dafür umso klarer und der immer wieder mit Aussagen in Erscheinung tritt, die exkludierend und stigmatisierend vor allen Dingen gegenüber MigrantInnen und MuslimInnen sind. Das Gleiche gilt für den Bundeskanzler Friedrich Merz, der sich ja letzte Woche auf seine ganz eigene und sehr unanständige Weise zu unserem Festivalthema, nämlich den urbanen Praxen, geäußert hat. In einem Pressegespräch brachte er Abschiebungen, Migration und Asyl mit einem Stadtbild zusammen, das sich verändern müsse, und stellte in dieser Woche nochmal klar, dass er das nicht zurücknehmen werde. Die Chance hatte er ja. Und Merz verbund dann ganz nebulös die Sicherheit von Töchtern mit dem Thema Migration und Asyl. Und wir sehen also, dass sozusagen an der obersten politischen Stelle in Deutschland klargemacht wird, dass Rassismus und Sexismus hier Hand in Hand gehen und das auch ganz unenthemmt. Also dass rechte Talking Points komplett im Mainstream angekommen sind. Und vor diesem Hintergrund sprechen wir heute miteinander mit Laura Heyer und Susi Merwart-Badra. Einen großen Applaus für meine beiden Gästinnen, bitte. Danke, dass ihr beide da seid. Laura, du bist die Gründerin des feministischen Festivals Medusa Rising. Und Susi, du bist Teil des Kollektivs BIPOC-MG.
BIPOC-MG.
BIPOC-MG, des Kollektivs BIPOC-MG. Das sind eben zwei Kollektive, die hier in der Stadt aktiv sind, und zusammen werfen wir eben Blicke auf die Chancen und Herausforderungen und wie ihr hier Räume gestaltet, die Empowerment ermöglichen, jeweils auf eure eigene Art und Weise. Ihr engagiert euch für Feminismus und Antirassismus, jeweils in euren Kollektiven und im spezifischen Kontext Mönchengladbach. Ich habe gestern Abend am Dinnertisch mit meinen Freunden eine nicht offizielle Umfrage gemacht: Darf man Mönchengladbach als Provinz bezeichnen oder nicht? Und ich würde also gern von euch mehr erfahren. Was ist das für ein Ort für euren Aktivismus?
Ja, was ist das für ein Ort? Also gefühlt größere Stadt, also Großstadt würde ich jetzt nicht sagen, aber schon gefühlt. Aber vielleicht ein bisschen Provinz-Mindset noch verhaftet, so in den Köpfen und Verhaltungen.
Aber du bist vorsichtig mit der Aussage. Ich merke, du hältst dich zurück.
Ja, ich halte mich zurück, weil ich habe ein Problem mit so pauschalisierenden Aussagen. Und deshalb, I try my best, das ebenfalls nicht zu tun. Hier passiert mega viel auch, muss man sagen. Auch tolle, tolle AkteurInnen.
Was würdest du sagen, Laura?
Also für mich ist es so ein bisschen so, dass ich irgendwie die letzten 10 Jahre, in denen ich hier bin, alles irgendwie um ein Viertel kreist. Also hauptsächlich um die Altstadt und die Innenstadt und vielleicht dann noch Reit und dann war es es aber auch schon. Und das kann manchmal sehr offen sein und ja sehr, sehr weltoffen und sehr modern und es kann aber auch manchmal einfach sehr, sehr dörflich sein. Also gerade die Altstadt ist ja irgendwie so ein kleines Dorf. Jeder kennt jeden. Das ist manchmal gut, das ist manchmal schlecht.
Was würdet ihr sagen, was sind die größten Herausforderungen in Bezug auf eure aktivistische Arbeit? Und gebt uns auch gerne einen Einblick, was ihr überhaupt macht.
Unser Kollektiv zielt darauf ab, also es ist ein Kollektiv von Personen, die von Rassismus betroffen sind, für Personen, die von Rassismus betroffen sind. Und wir bauen unsere aktivistische Arbeit sozusagen auf 3 Säulen auf. Die eine Säule ist, Safer Spaces zu schaffen für von Rassismus betroffenen Personen, in denen Emotionen Raum haben. Das ist ja auch so ein kolonial-patriarchales Mindset, dass Emotionen irgendwie böse und schlecht sind und dafür irgendwie nie Raum sein kann und darf. Also wir machen Safer Space-Formate, aber wir machen auch Braver Space-Formate, die darauf abzielen, dass wir gemeinsam lernen und verlernen vor allem. All diese Dinge, die uns allen das Leben schwer machen und das sind irgendwie genau diese alten Konditionierungen, das fehlende Bewusstsein dafür, dass wir alle rassistisch, sexistisch und so weiter sozialisiert sind. Wir gehen ganz oft, insbesondere wenn wir auch eigene Betroffenheiten haben, davon aus, dass das alles so im Außen ist, ne? Also ich bin selber eine Frau, also kann ich nicht sexistisch sein. Ich bin selber von Rassismus betroffen, also kann ich nicht rassistisch sein und so weiter. Das lebt ja irgendwie so auch oft in den Köpfen. Und ich finde, zur aktivistischen Arbeit, insbesondere heutzutage und mit Blick auf das, was gerade so abgeht, ist das Allerwichtigste, dass wir uns alle als allererstes mit uns selbst beschäftigen und den Internalisierungen, die vorhanden sind, insbesondere auch, damit die Community langfristig, mittelfristig, nachhaltig miteinander arbeiten kann. Safer Spaces, Braver Spaces und mittelfristig auch Ally Spaces, wo wir sozusagen mit Allies lernen und verlernen wollen und weg wollen von so einem Silo-Aktivismus, wo es irgendwie jeder sich nur um sich selbst dreht. Und wo immer wieder auch Verletzungen entstehen. Aus dem Grund haben wir uns jetzt das erste Jahr auch viel mit uns selbst beschäftigt, sind nicht viel nach außen gegangen, sondern haben erstmal gesagt, okay, was ist uns aufgefallen an aktivistischen Strukturen, die schon bestehen? Da zerbricht es ganz oft an Konflikten, die natürlich sind, also wir sind alles Menschen. Das heißt, wir wollten eine stabile Basis aufbauen, Vertrauen, einander kennenlernen und miteinander auch sozusagen erarbeiten, okay, was ist eigentlich unsere Grundhaltung? Welche Ressourcen haben wir? Wer kann was beitragen? Und wie können wir irgendwie gut miteinander arbeiten auf der einen Seite, aber gut miteinander auch einen Raum halten und dann auch als Kollektiv nach außen gehen und sozusagen den Aktivismus im Draußen fortführen? Genau, und dann die Herausforderungen, die da sind, sind eben Silo-Aktivismus, ne? Also das, was ich gerade eben beschrieben habe, man sieht die Probleme so im Außen, man redet sich so ein, okay, ich bin ja aktivistisch unterwegs in einem Feld, also kann ich ja gar nicht das Problem sein, so. Und ich glaube, das ist aktuell unsere größte Herausforderung, dafür zu kämpfen und dafür zu werben, dass wir bitte, bitte alle anfangen, unsere innere Arbeit zu erledigen, uns mit unseren Internalisierungen beschäftigen und ja, beginnen einander auch nochmal auf einer anderen Ebene zuzuhören, um eben größere Räume für den Aktivismus zu schaffen, wo eben nicht eine von Rassismus betroffene Person Angst haben muss, in eine bestimmte Ecke gedrängt zu werden. Denn das passiert nicht nur von Herrn Merz, sondern also in meiner Wahrnehmung ist unser größtes Problem die Menschen, nicht die, die offenkundig rassistisch sind. Ne? I mean, da wissen wir, mit wem wir spielen im Game. Sondern das größte Problem sind die Menschen, die von sich selber denken, dass sie nicht rassistisch sind und deshalb durch die Gesellschaft laufen, durch Aktivismus laufen und Schaden anrichten für alle unsere Kämpfe. Denn sie gehören alle zusammen and we don't have time anymore, diese Kämpfe irgendwie isoliert zu kämpfen und dann auch uns mit Ablenkung zu beschäftigen. So.
Vielen Dank. Ihr habt euch ja Anfang 2025 gegründet und also ihr seid noch recht neu und eben, wie du es beschrieben hast, auch, dass ihr da so strategisch rangegangen seid, finde ich sehr cool und sehr beeindruckend. Was war denn der Impuls der Gründung des Kollektivs?
Der Hauptimpuls war erstmal die Feststellung, dass wir hier in Mönchengladbach eine sehr migrantisch gelesene Stadtgesellschaft haben. So 40% der Bevölkerung hier in Mönchengladbach sind von Rassismus betroffene Personen. Und es gibt keine konkreten Angebote, Kollektive, die ausgerichtet sind auf genau diese Zielgruppe. Und dann haben wir uns schon länger so gefragt, okay, warum ist es eigentlich so? Ne? Ist ja nicht so, dass wir alle keinen Bock haben, was zu machen, sondern wir wollen ja schon auch Räume haben und uns Räume nehmen und irgendwie aktivistisch unterwegs sein. Ja, aber da gab es noch nichts, was auch, wie wir es gerne in die Welt tragen wollen, ein Engagement ist, das eben auch nicht nur antirassistisch ist, sondern intersektional, queer-feministisch, antirassistisch, also tatsächlich alle Kämpfe mitdenkt, diesen Bedarf tatsächlich zu sehen, war der eine Impuls. Und der zweite Impuls war tatsächlich die fehlende Solidarität, die wirklich laute Stille im aktivistischen Umfeld seit dem 7. Oktober 2023. Indizien für den Völkermord waren von Anfang an da. Personen aus Palästina oder auch aus dem arabischen Raum haben von Anfang an gesagt, wir wissen, was hier passiert. Bitte schaut euch auch mal an den historischen Kontext, was hier schon seit Jahrzehnten passiert und es wurde nicht gehört. So, es wurde kein Raum gegeben und wir wollten Raum haben für all die Emotionen, all die Ängste, all die Sorgen, all die Wut, die präsent war und ist. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach. Und wir machen jetzt aber was auch nicht nur für den Moment ist und was auch nicht nur, in Anführungszeichen, Emotionen halten ist. Wir wollen lernen aus all dem, was wir sehen, was irgendwie nicht läuft und wo wir denken, die Gründe vielleicht ertasten zu können, warum es nicht läuft, warum wir nicht alle gemeinsam in eine Richtung marschieren können. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns zusammen, basteln eine Strategie und starten.
Ja. Toll. Vielen Dank fürs Teilen. Laura, was macht deinen und euren Aktivismus aus? Was war die Initiierung, danach die Herausforderungen gerne?
Ja, also das Ganze startete in einem Austauschforum für Flinter KünstlerInnen hier in der Stadt. Femtales hieß das. Wir haben uns einmal im Monat, manchmal auch mehr, manchmal auch weniger getroffen, einfach auch um so einen Ort aufzumachen, wo Flinter-Personen hinkommen können, geschützt sind, ihre Emotionen teilen können, ihre Erfahrungen teilen können, aber auch gemeinsam irgendwie Projekte anfangen, sich einfach unterstützen, zusammen Programm machen. Wie auch immer, genau, und da ist unter anderem die Idee entstanden, ein Festival zu organisieren, das eben nur von Flinter-Personen organisiert wird, bei dem auch nur Flinter-Personen zu sehen sind. Als Gegensatz zu den meisten Festivals, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, es hat sich auch schon ein bisschen was getan so in der Festivalbranche und im Booking. Aber da war es halt wirklich einfach deutlich zu sehen, dass Flinter-Personen benachteiligt wurden, sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne. Und dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Und haben dann angefangen, haben das erste Medusa Rising Festival umgesetzt im Projekt 42 in einem Club, eigentlich so der Club, wo man so hingeht, wenn man irgendwie eine Projektidee hat in Mönchengladbach. Und haben das durchgezogen. Und da war ich als Leitung noch alleine. Also es war echt irgendwie eine harte Zeit. Ich wollte das aber unbedingt machen. Ich habe da einfach krass dran geglaubt. Und nach kamen immer mehr Leute dazu. Und es ist wirklich krass, was für eine Community sich darum gebildet hat, jetzt so in den letzten 3 Jahren, von super, super unterschiedlichen Menschen, die Lust haben, dabei zu sein. Und bei uns ist es so, dass wir auch aus diesem Safer Space rausgegangen sind, weil wir gar nicht so viele Flinter-Personen hatten hier in der Szene, die gesagt haben, ja, ich habe Zeit und Kapazität irgendwie mitzuwirken. Also haben wir gesagt, okay, wir öffnen das und wir nehmen auch Männer mit rein, wir nehmen Allies mit rein und haben da so, ja, spannende Erfahrung gemacht, wie Menschen eigentlich gar nicht wissen, was Flinter bedeutet, hin zu, okay, ich baller da die Nächte mit euch durch und setze mich dafür auch in meinem Privatleben ein. Ja, und wir sind jetzt im dritten Jahr, das Festival war vor ein paar Wochen, wir sind 60 Leute gewesen in der Crew, wir hatten über 20 Artists.
Und ihr habt ja auch eine ganz spezielle Form des feministischen Raumnehmens, weil ihr habt oder hattet ein Haus. Das ist ja schon sehr beeindruckend, aus Berlin kommend, wo es kein Space gibt für nichts, nicht mal mehr für Tauben, aber es gibt kein ganzes Haus für irgendjemanden. Also wie navigiert ihr das denn?
Ja, zu der Zeit, wo das Festival sich gegründet hat, durften wir unser Haus nicht benutzen. Das Haus war nämlich geschlossen, weil sich NachbarInnen beschwert hatten. Wir haben 2 Jahre dafür gekämpft, dass dieses Haus wieder öffnen kann. Das ist jetzt passiert. Dementsprechend war das Festival immer so ein bisschen unabhängig davon und wir brauchten halt einen Ort, also war das Projekt 42 dieser Ort. Aber die 62, so heißt dieses Haus, fungiert während des Festivals als Raum für die Artists, also als Backstage-Bereich, wo sie Catering bekommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich tatsächlich in diesem Festival, weil sich da die verschiedenen Flinter-Artists ja hauptsächlich kennenlernen. Und das haben die ja auf so anderen Festivals eigentlich nicht so, weil da nicht so viele von ihnen auf einem Haufen hocken so. Und es ist total schön zu sehen, was für Verbindungen da entstehen.
Ja, ich habe ja hier auch Festivals organisiert mit einer sehr schlechten Frauenquote im Line-Up auf jeden Fall. Und auch das, was du gerade beschreibst, dieses, dass Leute, die was miteinander zu tun haben möchten, die Community bilden könnten, so verstehe ich eure Arbeit auch, an einem guten Ort miteinander in Kontakt kommen können und in Community treten können, muss ich auch sagen. Also unser Backstage-Bereich, der auch unter meiner Verantwortung stand. Wir haben natürlich versucht, das Beste draus zu machen, aber da wurde rumgemackert des Todes. Und trotz sozusagen einem feministischen Anspruch bei so einem großen Festival, wir haben es nicht retrospektiv betrachtet nicht hinbekommen, das zu regulieren. Und als ich dann aus Mönchengladbach weggegangen bin, also ich liebe dieses Festival, alles daran, und vielleicht wird es 2027 auch ein Horst-Festival geben, wer weiß. Ich liebe alles daran, ich habe alles gelernt, was ich also kann dort, in diesem Space. Und trotzdem bin ich da weggegangen und musste erstmal ein feministisches Kollektiv gründen, weil ich nicht mehr konnte, meine Kraft für Leute zu investieren, die sich am Ende nicht dafür interessieren, ob ich hier gerade der Booker bin oder die Freundin von. Ne? Also toll, dass ihr das macht. Ich finde es mega cool und mega bold. Und bevor ich dich gerne gleich was zu eurem Solidaritätsbegriff bei BIPOC-MG fragen möchte, würde ich gern dich noch fragen zu dem Erfolg des Festivals, weil du hast tollerweise im Vorgespräch mit mir gesagt, dass das Festival in diesem Jahr nicht so erfolgreich war. Also ich erlebe das ganz selten, ich bin ja auch Veranstalterin, dass Leute zugeben, dass was nicht funktioniert hat. Und auch, dass VeranstalterInnen sagen, außer sie sind dazu gezwungen, es hat nicht funktioniert, wir hatten zu wenig Gäste. Also very bold of you. Und ich würde dich gern fragen, woran lag das? Was war da die Situation? Was habt ihr draus gelernt? Was kannst du teilen mit uns?
Ja, also das Festival hatte eine große Förderung dieses Jahr. Dementsprechend ist es halt noch schwieriger zu sagen. Wir hatten einfach nicht so viele Leute. Wir wissen es nicht, woran es liegt. Also wir sind noch in der Evaluation. Wir sind noch nicht so weit. Wir müssen uns auch erstmal alle so ein bisschen erholen davon. Was ich auf jeden Fall so wahrgenommen habe in der Szene, ist, das ist auch eine der Herausforderungen, würde ich sagen, hier in Mönchengladbach, dass das Verhalten von Einzelpersonen in der Szene, vor allem von männlichen Personen in der linken Szene oder in der Kulturszene, Einfluss hat auf solche Veranstaltungen. Nämlich, es passiert ein Vorfall, was auch immer, und Leute fangen an, sich zu positionieren. Und dann gibt es die, die sich halt solidarisch positionieren und die dies vielleicht nicht tun, die dann auch zu solchen Festivals dann nicht mehr erscheinen. Das ist etwas, dann auch so ein bisschen, das ist wirklich nur das, was ich so, es ist so ein Gefühl, so ein bisschen Whataboutism, also so ein, mir gefällt ein Act nicht oder die politische Haltung eines Acts, deswegen komme ich nicht zu einem Festival und schaue mir die anderen 19 Acts an. So, ja. Also so ein bisschen dieses gegenseitige nicht zerfleischen, so weit würde ich in dem Fall nicht gehen, aber sondern das das entspricht nicht zu 100% von dem, was ich mir vorstelle, wie ich das machen würde. Und deswegen komme ich nicht. Und deswegen bin ich nicht solidarisch. Und ich finde, also wenn ich dieses Festival nicht mitorganisieren würde und ich würde davon hören, dann wäre es mir wichtig, da zu sein, einfach um Stellung zu beziehen und zu sagen, ich bin grundsätzlich erstmal für das, was ihr da tut. Und ob ich das zu 100% unterschreibe, das ist auch gar nicht unser Anspruch, das können wir gar nicht, weil wir sind selber alle so unterschiedlich aufgestellt und an so vielen unterschiedlichen Punkten. Wir leben mit einer Prozesshaftigkeit, es geht nicht anders. Wir müssen uns alle da abholen, wo wir gerade stehen und wir sind noch nicht perfekt und wir sind auch nicht die perfekten FeministInnen, wenn es das überhaupt gibt.
Natürlich ja. Nicht.
Und dann natürlich auch die generelle politische Lage, die ökonomische Lage. Wir sind auch eine Stadt, die das nicht so kennt. Und es ist extrem schwer, Menschen aus Köln oder aus anderen Städten hierhin zu bewegen, weil die haben das natürlich vor der Haustür so. Es sind trotzdem viele Leute aus Köln gekommen, das ist sehr schön. Aber ja, wir wünschen uns natürlich, dass das hier ja so ein bisschen so ein Must-Go-Termin ist. Ein bisschen. Man kann natürlich niemanden zwingen, irgendwo hinzugehen, aber es ist halt wirklich wichtig, wenn man möchte, dass sich die Szene hier weiter hält.
Was denkst du denn, Susi?
Ja, das ist schlägt ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Und in meiner Wahrnehmung, also ich stimme dir da komplett zu, Laura, es sollte ja um die Sache gehen. Und leider ist es ist mir auch in meiner früheren politischen Arbeit, ist mir das schon gegen den Strich gegangen, dass es eben in 90% der Fälle den Personen, also oft sind es Personen, an denen es dann hapert irgendwie, nicht um die Sache geht, sondern irgendwie um sich selber und die eigene Profilierung und so. Und das macht natürlich ganz viel kaputt. Und wenn da keine stabile Basis, ein stabiles Vertrauen und irgendwie auch ein Way to go, wie gehen wir mit Fehlern um, wie gehen wir mit Konflikten um, da ist, dann macht das natürlich direkt irgendwie den ganzen Kampf kaputt. So, ja, ist irgendwie der gleiche Spirit mit einer anderen Tarnung, also irgendwie auch.
Worüber sprechen wir? Wir sprechen über irgendwie gecancelt werden, über so diffus gecancelt werden, über sehr enge Korridore von dem, was Leute bereit sind auszuhalten. Frage ich euch, verstehe ich das richtig? Genau, wenn man mit einer Sache nicht übereinstimmt, dann kann man nicht auf die Veranstaltung gehen. Hat das vielleicht auch was zu tun mit Covid, mit der Zeit, wo alle nur drin waren und wo sich durch das Internet viele Diskurse und Debatten auch polarisiert haben?
Also Colonial Mindset ist ja auch irgendwie Deutungshoheit und die Macht über das Wissen zu haben. So, also diese Positionierung von mein Verständnis von ist das Richtige. Dein Verständnis von kann nicht richtig sein, weil es entspricht nicht zu 100% meiner Wahrnehmung oder meiner Lebensrealität. Ich glaube, damit hat es mega viel zu tun und das ist auch so ein bisschen das, was ich vielleicht auch mit Provinz-Mindset so meinte. Und ich glaube, dass das in den Kämpfen unsere größte Aufgabe ist, genau diese fast schon Automatismen, die in unserem Nervensystem so wie so ein Gaspedal losbrechen, wahrzunehmen und anzufangen, irgendwie das abzubauen und eben andere Lebensrealitäten und andere Perspektiven auf Feminismus, auf überhaupt gesellschaftliche Konflikte oder jetzt in eurem Fall die Ausrichtung eines Festivals, auch da irgendwie auszuhalten und nicht irgendwie mit Canceling und Boycotting irgendwie loszutreten, sondern da vielleicht in den Dialog zu treten und nicht wieder Gewalt zu reproduzieren, weil am Ende des Tages, wem nützt es denn, wenn ein feministisches Kollektiv ein anderes feministisches Kollektiv boykottiert? Danke für nichts, so. Ja. Genau, das hilft Friedrich Merz auf jeden Fall.
Ja.
Der freut sich.
Ja. Ja. Wie siehst du das? Resoniert das Wort Canceling mit dir oder du hast es halt nicht so gesagt, das gibt ja auch einen Grund dafür. Also was resoniert davon mit dir?
Was ich wahrnehme, ist einfach eine Härte in der Szene. Und also für mich hat Solidarität auch ein bisschen was mit Liebe zu tun. Also mit einer Form von bedingungsloser Liebe im Sinne von, ich muss dich nicht mögen, um solidarisch mit dir zu sein. Und du musst auch nicht zu 100% meiner Meinung sein, um mit dir solidarisch sein zu können. das ist uns so ein bisschen flöten gegangen. Also, und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, die Covid-Zeit und so diese Verhärtung durchs Internet, diese Isolation, die wir haben, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, wir sind nicht mehr verbunden miteinander, auch das spielt da mit rein.
Das ist wirklich ein Ding für Veranstaltungen und für Community-Räume. Also dass ich merke da eine spürbare Veränderung. Auch die 10 Jahre vor Corona, in denen ich Veranstaltungen gemacht habe, das ist keine früher war alles besser von mir Attitüde. Es war einfacher, Leute mit unterschiedlichen Meinungen zusammenzukriegen. Und man konnte in a way da besser drüber stehen. Auch in der Kulturszene, in der feministischen Szene, auch in der linken Szene. Also irgendwas ist passiert und egal in welche aktivistischen Räume ich gehe, auch egal mit welchem Themenschwerpunkt, die Leute sagen, wir haben uns alle auseinandergelebt, wir dürfen uns nicht polarisieren lassen, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Und trotzdem ist das Einzige, was ich sehe auch schöne Sachen euch zum Beispiel, aber Spaltung. Und das wundert mich. Also niemand will Spaltung und trotzdem sind wir sehr gespalten. What to do?
Du interessierst dich für Feminismus, Pop und Politik? It's a match. Jetzt Missy Print oder Online-Abo abschließen und unabhängigen feministischen Journalismus unterstützen.
Yeah. Wir wollen über Solidarität sprechen. Was ist denn eure solidarische Praxis, Susi? Wie schaut ihr da drauf?
Also um solidarisch sein zu können, müssen wir erstmal verstehen, womit und mit wem wir solidarisch sein können und müssen. Und es tut mir wirklich leid, aber es ist Arbeit. So, I know, wir haben alle viel zu tun, so Leben ist Stress und irgendwie we all have to survive. Ist ja übrigens auch systemische Praxis und Praktik, uns eben davon abzuhalten, uns damit zu beschäftigen, wie es besser laufen kann. Bei uns auch, bei BIPOC MG, deshalb auch das ganze Jahr. Wir haben viel gelernt zusammen. Wir sind nicht zusammengekommen und sind irgendwie davon ausgegangen, okay, jetzt sind hier schwarze Personen of Color und wir sind jetzt irgendwie alle gleich. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht alle gleich. Wir haben sehr viele unterschiedliche, andere sozial kreierte, gesellschaftlich kreierte Identitäten in uns, unterschiedliche Betroffenheiten und unterschiedliche Wissensstände. Und ich fand es schön, wie du das gerade eben gesagt hast, Laura, so wenn es überhaupt eine perfekte Feministin gibt oder so und dass das alles ein Prozess ist, so ist es. Also niemand kann den Anspruch für sich irgendwie claimen, dass die Person alles weiß über alle Kämpfe. Nein, es wird auch ein dauerndes Lernen sein und es wird es auch sein müssen. Und deshalb, um überhaupt Solidarität nicht nur zu einem Wort zu machen, ist genauso wie Intersektionalität. Ja. Angeblich ist jedes Kollektiv intersektional unterwegs. Ja. So. Das Wort ist schön, aber es ist keine gelebte Praxis. Solidarität, genau dasselbe. Lass mal lernen, lass mal uns die Zeit nehmen. Auch wenn wir immer das Gefühl haben, wir haben keine Zeit, hätten wir vor 10 Jahren angefangen, wären wir jetzt schon woanders so. Ne? Lass mal jetzt anfangen, uns nicht unter Druck setzen. Ja, die Welt brennt, Deutschland brennt irgendwie. Und nevertheless, lass die Sachen richtig machen. Lass lernen, was es zu lernen gibt, miteinander sprechen, miteinander in den Austausch kommen. Genau, und das ganzheitlich sehen. Weg von diesem, ich lerne aus Büchern auch, bitte, ja, lass mal Bücher lesen und lernen. Aber lass auch mal zusammenkommen und in Interaktionen lernen, weil das ist ja die Realität. Ich kann hier sitzen, in dieses Mikrofon sprechen und sagen, ich bin mit allen möglichen Menschen und Identitäten solidarisch. Aber ob ich das in der Praxis leben kann, weg von diesem Mikrofon, da drüben jetzt in irgendeinem Raum, wo irgendwas passiert, wo viele unterschiedliche Identitäten in einem Raum sind, das ist was anderes. Also lass das üben und so viel Kontexterfahrung bekommen, wie es nur geht. Und zwar nicht nur im Kopf üben, sondern auch im Herzen, im Körper üben. Weil unsere Körper, unsere Herzen, die werden immer enger, die werden immer kälter. Wie fühlt sich Spaltung in deinem Körper an? Und ich kann von mir sagen, so die Community, dass wir die gegründet haben, das, was bis jetzt schon daraus entstanden ist, es hat mein... Ich habe die Tage zu Julie Day gesagt, ich kann wieder atmen. Ich weiß, dass es vielen anderen Personen bei uns aus der Community auch so geht. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir alles Menschen sind. Und uns wird eingeredet, wir müssen irgendwie funktionieren und dies und das und jenes. Und ne, am besten bis zum Burnout aktivistisch sein, bis zum Burnout arbeiten, so viel Geld verdienen, wie es irgendwie geht. Und wir vergessen dabei, Mensch zu sein. So, wir... we all want to belong, wir wollen irgendwie geliebt werden, wir wollen Vertrauen in andere Menschen haben und wir wollen, dass Menschen uns vertrauen. Und das ist Arbeit, das hört sich so schön an, ich habe so mal Pipi in den Augen, aber es ist auch Arbeit und das ist aber so eine heilsame und bedeutungsvolle Arbeit und ich hoffe, dass wir irgendwie so in 10 Jahren hier sitzen und irgendwie 50% von Mönchengladbach jetzt so Allies sind und wir alle irgendwie voll nach vorne marschieren und Mönchengladbach irgendwie so krasseste Stadt mit den besten Quartieren und so ne? Gewaltfrei. Yes.
Ja, muss man erst mal sacken lassen. Du hast total viele wichtige Sachen gesagt, auch in Bezug auf Aktivismus. Und ich höre total, dass ihr eben den Menschen erstmal zentriert und von dort aus in Aktion, in Kulturarbeit, in Aktivismus geht. Auch als, das passiert euch nicht einfach so, sondern das ist eure Strategie. Wie resoniert das mit dir? Wie lebt ihr Solidarität? Wo habt ihr vielleicht auch keine Solidarität erfahren? Spielt das Wort bei euch eine Rolle im Verein, im Festival?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was du gerade gesagt hast, holt mich auch total ab. Wir haben jetzt 3 Jahre Festival hinter uns und es floss immer sehr, sehr viel Energie in Orga, in so ja sehr sachliche Dinge, natürlich auch kreative Dinge, aber relativ wenig in die Community und in die Gemeinschaft an sich. Ich habe das Gefühl, jetzt ist der Punkt, wo das so, so wichtig ist, da wieder rein zu investieren, weil ansonsten verlieren wir die Menschen wieder. Jetzt gerade sind wir an dem Punkt, wo wir uns alle noch haben. Deswegen würden wir eigentlich nächstes Jahr am liebsten kein Festival machen, sondern wirklich mal schauen, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin. Für uns ist es vor allem Netzwerkarbeit. Davon haben wir ganz, ganz viel mitgenommen, auch zu Leuten nach Köln, zu Kollektiven aus Köln, die so ganz neue Sachen irgendwie mit hier reingebracht haben und dadurch die Leute hier einfach wachsen können und da ein Austausch entsteht und man vielleicht auch so über das Festival hinaus connectet und vielleicht sagt, hey, ich suche gerade noch eine Performerin, ich suche gerade noch eine Tontechnikerin oder so und sich da irgendwie unterstützt, um eine Plattform zu schaffen, die soweit möglich frei bleibt von patriarchalen Strukturen. Das wird nie zu 100% möglich sein, glaube ich, in dem System, in dem wir leben. Natürlich auch in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Aber das bedeutet für mich auch Solidarität, dass wir schauen, dass wir klarkommen und dass unsere Existenz gesichert ist und dass wir uns irgendwie einfach helfen und sagen, hey, ich kenne da irgendwen und oder ich habe hier gerade irgendwas frei und ich behalte diesen Spot offen für eine Flinterperson oder eben für eine Person, die von Diskriminierung betroffen ist.
Ich würde gern mit euch nochmal auf die Ebene der Stadt Mönchengladbach gehen. Also was genau ist denn in dieser Stadt, die Mönchengladbach ist? Und ich denke eben vielleicht kennen viele Leute Mönchengladbach nicht, aber viele Leute engagieren sich außerhalb von Berlin, von Köln, von Düsseldorf, von Hamburg, also von den großen Ballungszentren, um die es dann aber oft geht, wenn wir über Aktivismus sprechen. Oder Szenen, aus denen Leute, die dann bekannter werden, erwachsen, etc. Also ich finde, es wird relativ selten darüber gesprochen, was geht eigentlich außerhalb dieser Metropolen? In Ostdeutschland, wo ich herkomme, gibt es dafür einen Begriff, das nennt sich sächsisches Hinterland. Ich frage mich, ist das hier so ein bisschen westdeutsches Hinterland und gibt es da vielleicht so Analogien? Welche Herausforderungen müsst ihr euch stellen in diesem speziellen Kontext einfach?
Ich persönlich habe auch so ein bisschen so eine Hassliebe mit Mönchengladbach, deswegen kann ich das auch verstehen, dass Leute weggehen und sagen, ich habe hier irgendwie keine Perspektiven, ich will dahin, wo alle sind, wo man mich versteht. Das ist ja einfach ein bisschen schwieriger, weil wir haben eben nicht diese Massen an Menschen, ne, wo man weiß, ich gehe jetzt in die und die Bar oder da und dahin und die denken so wie ich. Das hat man so im Kleineren, aber das ist einfach so, dass man hier einfach vielen unterschiedlichen Menschen begegnet und das halt auch mal unangenehm werden kann. So, ich habe lange Mönchengladbach als eine Stadt wahrgenommen, in der ich nicht alt werden möchte, in der ich mich nicht sehe, in der ich nicht erfolgreich sein kann, weil wo sind hier die Perspektiven, Karrierechancen etc. So. Aber je länger ich hier bin und je mehr ich so verwurzelt bin in dieser Szene, desto mehr merke ich eigentlich, das gibt mir Halt gerade. Und hier sind die Menschen, die hier geblieben sind, die geben hier so viel rein. Und dieses Festival wäre wahrscheinlich in einer anderen Stadt in der Form so nicht möglich gewesen. Also es wäre wahrscheinlich viel, viel schwieriger gewesen. Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier die Strukturen, wir haben hier die Fördermittel, wir haben hier auch eine Politik, die hinter uns steht und das möchte. Das ist natürlich schon ein Vorteil, den wir hier haben. Diese Stadt, in der wir leben, die gibt's irgendwie gar nicht. Es gibt Berlin, es gibt Köln, es gibt Leipzig. Da geht was, da ist es cool, da wollen wir hin, da wollen wir studieren, da wollen wir uns selbst entfalten. Und hier in Gladbach geht das nicht. Aber das ist Quatsch. Hier muss man es halt einfach nur ein bisschen mehr wollen. Ja, man muss es halt selber machen, aber das ist auch cool. Also es kann auch sehr cool sein.
Ergänzenderweise, also ja, es gibt gute Strukturen, es gibt gute Netzwerke, so. Deshalb habe ich eingangs ja auch gesagt, hier passieren schon Dinge, die jetzt nicht in irgendeiner richtigen Provinz passieren würden. Ja. Und das ist cool und das ist nice und ich glaube, darauf können wir übelst gut aufbauen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch die Frage stellen, für wen sind diese Strukturen auch greifbar irgendwie und zugänglich? Und wie so oft ist ja auch die Frage, nicht nur die Frage, ist es zugänglich, weil irgendwie die Perspektive einbezogen wird, Menschen mit Behinderung, Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder whosoever, nicht nur, ob die mit einbezogen werden, sondern ob die Lebensrealitäten auch einbezogen werden. Ne? Auch das Thema, hier in Mönchengladbach leben auch viele Menschen, die von Armut betroffen sind. So, haben die wirklich den Zugang und ist es wirklich, sind das sichere Räume, wo ich mich reintrauen kann, wenn ich eben vielleicht nicht gekleidet bin, nicht spreche, nicht aussehe, wie man es vielleicht erwartet in irgendeiner Kultur oder was auch immer Szene. Und an dieser Stelle ein riesen Shoutout an das Köntges und die Altstadt-Initiative, die wirklich ganz, 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 ganz tolle Arbeit leisten. Und ich glaube, es ist auch voll ein besonderer Ort, finde ich. Also alle, die nicht aus Mönchengladbach kommen, einmal googeln, was das Köntges ist. Könnt ihr auch organisieren für bei euch in der Klein- und Großstadt. Ja, und another Shoutout auch an die tollen aktivistischen Menschen, die sich gegen das Abschiebegefängnis hier in Mönchengladbach einsetzen. Das nämlich geplant ist und es ist irgendwie so, da hat man auch das Gefühl, ja, es ist so nicht bei allen auf dem Radar. Also auch da sollten wir die gebündelten Netzwerke nutzen, um auch auf die ja wirklich gute politische Führung in Mönchengladbach, die all diese Kulturevents fördert und möglich macht und sich das ja auch wünscht und auf die Fahne schreibt, sozusagen vielleicht auch die Perspektive darauf kriegt, dass das nicht ins Bild passt. Ne? Also wir können nicht hier so Blank Space machen und dann ein Abschiebegefängnis bauen. Ja. Das passt eigentlich nicht zusammen.
Mhm. Ja. Absolut. Das verstehe ich auch als direkten Aufruf an so eine Kulturszene, die ja tatsächlich viele Ressourcen hat, sehr viele Ressourcen, sehr gut vernetzt ist, weil sie es sein muss, aber dann manchmal die Abbiegung zum materialistisch-politischen Problem nicht so richtig hinbekommt und den Zusammenhang zwischen schönen Konferenzen und Sachen, die das Leben von Menschen bedrohen, das ist, manchmal wird's nicht ganz so klar, ne? Weil man dazu tendiert, sich natürlich ein bisschen selbst zu berieseln.
Ist auch mal schön.
Ist auch wichtig.
Brauchen
man
wir
muss auch,
auch
mal Liebespaces haben, wo man sich die ganze Zeit nur sagt, wie cool das alles ist, was man macht. Ich finde das sehr cool, was ihr macht.
Hey, psst. Wenn du keine Folge des Pissy-Podcasts verpassen möchtest, dann folge doch unserem Account hier und lass uns deine Bewertung da. Wir freuen uns riesig über dein Feedback.
Das Besondere an Mönchengladbach, ich bin jetzt weit über 10 Jahre hier nicht mehr da, aber ist wirklich die Masse an Leuten, die sich hier krass engagieren. Ich finde, also das beeindruckt mich immer wieder und die Konsistenz, wie lang die Leute dabei bleiben, ist so beeindruckend. Das Durchhaltevermögen, ich weiß nicht, ob das was Niederrheinisches ist oder einfach so diese, ja, ich mache das halt jetzt eben schon 20, 30 Jahre oder dann in der Zukunft, aber das alle Leute, die ich von damals kenne, die sich engagiert haben, die meisten von denen engagieren sich noch. Und das muss ich sagen, gesellschaftlich, politisch, kulturell. Und das beeindruckt mich immer, immer wieder. Das ist so mein Gefühl mit Mönchengladbach. Und dann gibt's eben eine tolle neue Generation wie euch. Wenn ihr euch also gerne den Solidaritätsbegriff mitdenken, eine Struktur in eurer Stadt ideal vorstellt, wie würde die aussehen? Ich hatte die Frage schon, weil ich eben finde, wir sprechen viel zu selten über wo wollen wir eigentlich hin? Ich war vorher mit Natasha A. Kelly auf einem Panel und dann hat Natasha genau das gesagt. Ja, wir müssen wieder mehr träumen zusammen. Wo sind die Räume, wo wir zusammen über unsere Utopien sprechen können? Darüber, was wir eigentlich mit diesem ganzen fucking Hustle an Activism und an Kulturarbeit erreichen wollen? Und haben wir darüber einen Konsens, was wir zusammen erreichen wollen? Also was sind unsere Utopien eigentlich gleich radikal vielleicht? Da würde ich euch gerne fragen, ich frage es auch euch als Publikum, ihr dürft und sollt es unbedingt auch alle denken. Wie sehen denn eure idealen Strukturen in Mönchengladbach für eure Arbeit aus? Oder wenn ihr hier fertig seid mit der Stadt, wie ist die Stadt dann?
Ich finde es ganz wichtig, dass wir den öffentlichen Raum mitdenken. Wir waren schon mal in Gesprächen mit der Stadt, mit Polizei etc. darüber, wie eine Altstadt aussehen könnte, die freundlicher ist für Personen mit Diskriminierungserfahrungen. Das heißt, dass wir Schutzräume schaffen. Ich denke aber auch an geschützte Konsumräume, was ja auch ein ganz, ganz großer Punkt ist hier in der Stadt, was ja so ein bisschen so ja einfach wegignoriert wird auch. Die Utopie wäre, dass diese Häuser, diese Räume, in denen geträumt werden kann, in denen Utopien entstehen, und ich glaube, Utopien müssen immer wieder neu entstehen und immer wieder neu bearbeitet werden, dass die nicht mehr existenziell bedroht sind und dass wir nicht immer wieder kämpfen müssen und nicht immer wieder in die Selbstausbeutung gehen müssen, um diese Räume zu erhalten, weil irgendwann ist vorbei. Und was ist, wenn manche Menschen, die hier schon seit Jahren aktiv sind, einfach nicht mehr aktiv sind und es kommt nichts mehr nach? Was machen wir dann? Also wir müssen echt schauen, dass wir es schaffen, auch durch diese Community Spaces wieder Energie zurückzuholen und zu zentrieren und zu gucken, so wie schaffen wir das überhaupt, ohne dabei umzukommen? Also es ist jetzt sehr dramatisch formuliert, aber ohne dass wir irgendwann einfach nicht mehr können. So.
Voll. Öffentlichen Raum mitdenken gehe ich auch voll mit. Also Stadtplanung sollte sich nicht mehr um das Auto drehen, sondern sollte sich vielleicht darum drehen, dass der öffentliche Raum uns Menschen dient. Öffentlichen Raum als Quartier denken, auch als Versorgungsquartiere denken, ne? Von der Stadtplanung bis zu irgendwelchen Raumkonzepten. Wie können wir barrierefrei und wirklich leicht auch ermöglichen, dass Menschen auch zusammenkommen, die sonst vielleicht nicht zusammenkommen würden. Wie können wir wieder dazu kommen, dass Nachbarschaft auch irgendwie schon automatisch durch die gegebene Raumstruktur und die gegebenen Rahmenbedingungen, wo die Stadt einen riesen Einfluss drauf hat, auch zu Orten der Begegnung und der Gemeinschaft werden. Damit können wir ganz viele Probleme lösen, die wir, also nicht nur Mönchengladbach hat, sondern eigentlich ganz Deutschland, ne? Thema Einsamkeit. Bei Jugendlichen ist der Todesgrund Nummer 1 Suizid. So. Also in welchem Land leben wir hier eigentlich, muss man ja auch wirklich mal sagen. Ne? Ältere Menschen von Einsamkeit betroffen. Also all diese Themen könnte man lösen, indem man sowohl den öffentlichen Raum nochmal ganz anders kreiert und träumt und auch eben Räume schafft, in denen die Erreichbarkeit für alle so gut es geht, auch gegeben ist und der Austausch so gefördert wird. Und es beginnt bei jeder einzelnen Person und auch natürlich in den Köpfen der Person, dass wir uns auch erlauben, Fehler zu machen und die Bereitschaft zum Lernen mitbringen und irgendwie uns eingestehen, dass wir vielleicht doch nicht perfekt sind. Und das ist voll okay. Und das endet natürlich, oder vielleicht auch umgedreht, parallel laufend, auch strukturell die Themen mitdenken, ne? Barrieren, Zugänglichkeiten mitdenken und systemisch, institutionell. Ne? Also auch eine Stadtverwaltung muss erstmal verstehen, lernen, dass da draußen andere Lebensrealitäten herrschen. Also dass nicht das vollkommene Wissen in den Lehrbüchern der öffentlichen Hochschule irgendwie gegeben wird. Genau, deshalb da auch der große Wunsch. Ich habe gehört, hier sitzt die Gleichstellungsbeauftragte bei PAK-MG, steht auf jeden Fall zur Verfügung für Gespräche zum Thema Abbau von Diskriminierungsthemen innerhalb der Stadtverwaltung auch. Und dann, glaube ich, können wir so langsam den Ball ins Rollen bringen.
Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Ball ins Rollen bringen. Das habt ihr auf jeden Fall schon angefangen und ich bin gespannt, wo der ankommt. Und wo ihr zusammen mit eurer Arbeit ankommt. Ganz lieben Dank fürs Teilen von euren Perspektiven und Strategien. Ich denke, da können alle sich viel rausziehen von unterschiedlichen Momenten, die ihr mit uns geteilt habt hier. Also ganz lieben Dank an Laura und Susi. Ein Applaus bitte. Vielen Dank natürlich auch an das Festival, das uns hier diesen Blank Space gegeben hat, um uns über feministischen Aktivismus zu unterhalten. Danke unserem Live-Publikum hier vor Ort. Danke auch an alle HörerInnen, die den Podcast jetzt nachträglich hören. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis bald.
Der Pissi-Podcast ist eine Produktion des Missy-Magazin. Konzept und Produktion Ulla Heinrich. Jingle und Sounddesign Neda Sanay. Schnitt Marie Minkoff.